Herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast. Der Boden und der Boden. Seit Jahren sind Wörter wie Terroir, Lagen und Boden in der Weinwelt nicht mehr wegzudenken. Aber heute kratzen wir nicht nur an der Oberfläche, sondern wurzeln tief in die Bodenmaterie. Bist du bereit für den Probeschluck? Ja, herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast. Ich freue mich wieder, eine richtig coole Folge aufnehmen zu dürfen. Und heute einen alten Bekannten von mir im Podcast, den Dr. Dom. Wir haben uns ja schon vor ein paar Jahren jetzt schon persönlich kennengelernt. Damals war das nur bei Trinkstoff, glaube ich, war das. Da haben wir einige Social-Media-Sachen aufgenommen. Unter anderem auch zu dem Thema von heute. Aber vielleicht magst du dich vorher noch kurz vorstellen für die Leute, die noch gar nicht kennen im Weinbereich, wenn es das überhaupt gibt.
Also es gibt es auf jeden Fall, hätte ich gesagt. Weingut Tom Dockner. Wir sind ein Betrieb in den kleinen Weinbauort Thayern. Das liegt bei Nussdorf ab der Traisen, also im wunderschönen Traisental. Unser Familienbetrieb gibt es schon einige Jahre, also so seit 1912, es ist nicht vorgestern, aber eine schöne Zeit. Und ja, seit der Zeit 1912, da ist mein Urgroßvater von einem anderen Betrieb ein weichender Erbe gewesen und hat von seiner Onkel und Tante den Betrieb bekommen, die leider keine Nachkommen gehabt haben. Und da hat die Geschichte in Thayern für Dockner begonnen.
Mhm. 1912, ja, das ist schon eine Zeit. Vor allem immer schon im Traisental gewesen, also der Betrieb, oder?
Das war früher ganz eine kleine gemischte Landwirtschaft mit natürlich Obst und Wein. Das war in unserer Gegend ganz normal, dass man Obst und Wein dabei gehabt hat. Und die Spezialisierung ist natürlich erst viel später gekommen. Aber die in Thayern, die Häusergeschichten, wir haben ja das zurück bis ins 14. Jahrhundert, also gute 580 Jahre. Das haben wir aufgezeichnet, das haben wir daheim hängen. Und man sieht einen großen Wechsel. Und ich habe auch schon mit einigen aus der Ortschaft gesprochen, die was auch ein bisschen mehr bei einer Häusergeschichte wissen. Es war immer ein starker Wechsel. Es war früher einmal natürlich der Hügel oben irgendwann einmal ganz, ganz, ganz weit weg Wald. Das ist eine kleine Rodungsinsel. Und dann hat sich oben ein kleiner Ort gebildet mit kleinen Ackerflächen, Obstflächen und Weinflächen, obwohl die Weinflächen natürlich meistens so 2 Kilometer weg waren, in den Weinbauorten Nussdorf, Reichersdorf, Inzersdorf, aber natürlich auch in Thayern. Es gibt da eine geschichtliche Aufarbeitung von einer FH und in die Stifter ist ja viel aufgezeichnet. Es gibt alte, also mindestens 3, 4 alte Weinbauriden in Thayern und eine wird seit daher durchgehend fast bewirtschaftet, gehört nicht zwar zur KG Thayern, weil die KG Nussdorf ragt auch zu uns rauf. Und die andere Riede haben wir selbst wieder ins Leben gerufen, dass wir das wieder rekultivieren, eben durch diese geschichtliche Aufarbeitung und auch durch diese Klimaerwärmung, die wir persönlich so rasant sowieso nicht wollen. Aber wir haben halt vor 15 Jahren das schon. Also jeder in der Landwirtschaft spürt das tagtäglich. Und damit haben wir gesagt, erstens wäre es auch schön, wenn die Kunden zu uns am Hof kommen und Wein ist rundherum. Und der zweite Aspekt, der Hauptaspekt war natürlich die Klimaerwärmung. Und jetzt haben wir schon 15 Jahre Weinbau oben und wir sind so froh, dass wir für leichte, frische grüne Veltliner, Hauptfokus ist oben grüner Veltliner, dass wir da eben wie vor 1-2 Jahrzehnten, also einfach mit der Zuckergradation hinten nach hinten, dadurch nicht so hohe Alkoholwerte haben und trotzdem sehr frische Weine. Und das ist ganz gut, dass wir das im Sortiment weiter so haben können durch diese kühle, späte Lage. Thayerner Berg.
Ich kann es auf jeden Fall bezeugen mit den Weingärten und die Weingleih rumherum. Also ich war ja am Weingut direkt und gehst zwei Schritte vom Weingut und du bist eigentlich schon im Weingarten. Das finde ich richtig cool. Oder in mehreren Weingärten eigentlich auch. Auf der anderen Seite haben wir uns dann im Boden angeschaut, was sicher auch von dieser kühleren, frischeren Stilistik, was du angesprochen hast, mit so beiträgt. Und da kommen wir auch schon Richtung dem Thema, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben schon das immer wieder mal im Podcast gehabt, der Boden, der Boden, der Boden, und haben natürlich den Einfluss von verschiedenen Böden hin und wieder mal so besprochen, wenn es um ein gewisses Gebiet gegangen ist oder gewisse Rebsorten. Aber so wirklich dem Thema Boden an sich haben wir uns noch nie wirklich für eine Folge die Zeit genommen, und da bist du oder ihr als Weingut sicherlich ein sehr, sehr cooler Partner. Ich habe das damals schon mitgekriegt, wo wir so diese ersten Aufnahmen da aufgenommen haben für Social Media, wo wir uns so ein bisschen die Leguminosen, die Biodiversität im Boden, die Begrünung mit den ich nenne es mal Pflanzen vorgenommen haben. Und ihr schreibt es auch auf der Website, das finde ich ganz spannend: unser Boden ist unser Kapital. Also ich glaube, mehr Statement zum Boden gibt es nicht. Wie wichtig ist dir der Boden, Tom?
Also an jeden Landwirten ist das, wie gesagt, Kapital. Also das ist das Wichtigste, was wir haben. Ja. Und das gilt es auch gesund, vital zu halten, für die Zukunft fit zu halten. Und natürlich mit diesen Großregenereignissen und auch langen Trockenphasen ist das umso wichtiger. Und warum natürlich den Winzern? Es gibt mehrere Früchte, die Aromatik, den Geschmack des Bodens widerspiegeln, aber beim Wein ist es halt sehr intensiv und auch schon sehr lange ausgeprägt, muss man sagen. Weil natürlich der Geschmack des Verkostens ist immer das Spannendste für die Winzer, für die Kunden, für alle. Also das und die Weine tragen eben diese Handschrift. Und im speziellen Fall natürlich bei uns mit diesen Kalkböden. Ist nicht nur, wenn wir zuerst haben wir ja gesprochen über das Kleinklima, warum wir diese späte Lage, Theiner Berg ums Haus, wieder rekultiviert haben. Dieses Cool Climate betrifft uns ja im Gesamtgebiet des Traisentals. Natürlich gibt es auch frühere und spätere Lagen, das ist ja überall gleich, je nach Ausrichtung und wie näher nahe, was man bei der Donau oder jetzt so die Berge oder beim Dunkelsteinerwald ist. Und es macht eben das Kleinklima sehr spannend. Aber zum Kleinklima gehört natürlich auch der Boden. Und der Boden, wie wir schon gesagt haben, das ist einfach unser größtes Hab und Gut. Und da kommt es natürlich stark auf die Zusammensetzung drauf an, auf die Inhaltsstoffe, so wie überall. Und das beeinflusst natürlich die Pflanzen. Der Wein spiegelt es im Geschmack der Trauben sehr stark wider. Und wie in unserem Fall natürlich, der Kalk macht auch natürlich eine gewisse frische Strenge, wo oft die Weine in der Jugend eher verschlossen und zarter sind, die immer eine gewisse Zeit, je nach Wein und Ausbaustufe, länger brauchen zum Entwickeln. Das kann sein, dass Weine nach einem halben Jahr schon sehr schön sind, manche erst nach 2, 3, 4 Jahren. Und wenn man das natürlich weiß, dann geht man mit den Weinen ganz anders um und gibt ihnen einfach diese Zeit, die sie brauchen, bis sie zur Genussreife kommen. Das heißt aber nicht, wenn ich jetzt sage, 3, 4, 5 Jahren, dass der Wein dann dort gleich sofort getrunken gehört, sondern genauso spezielle Lagenweine, die man natürlich dann auch langsam im Keller ausbaut, dann ein Trinkvergnügen 10, 15 bis 20 Jahre machen kann. Natürlich spielt dann eine perfekte Lagerung natürlich auch eine Rolle, weil dann immer gefragt wird, wie lange geht es. Und ich sage jetzt schon, der Wein sollte dunkel und konstant über das ganze Jahr gelagert werden, dann ist das optimal. Viele haben die leider die Möglichkeit zu Hause nicht mehr.
Jetzt gibt es mir auf der Sinn, wirklich einmal, ich glaube, zum ersten Mal in dem Podcast eine unbezahlte Werbung. Weil ich bin ja jetzt neu bei Wine Wallet, wo wir sogar die Weine lagern für Privatkunden. Also das war nicht abgesprochen übrigens.
Na sicher nicht, das kann ich garantieren und unterschreiben. Ja.
Werbung, kennst du das? Du hast großartige Weine, aber einfach nicht den Platz oder die richtigen Bedingungen, um sie perfekt zu lagern? Kein Problem, genau dafür gibt's Wine Wallet. Mit Wine Wallet kannst du deine Weine professionell einlagern, ohne dir Gedanken über Temperatur, Licht oder Luftfeuchtigkeit machen zu müssen. Dein Wein reift unter perfekten Bedingungen und du behältst in der Web-App immer den Überblick über deine Weinsammlung. Egal, ob du Platz sparen willst, edle Tropfen für die Zukunft reifen lassen möchtest oder den Wert der Weine nicht verlieren möchtest, WineWallet ist die Lösung. Alle Infos und meinen Kontakt findest du unten in den Shownotes.
Na, absolut richtig. Also ich bin da total auf deiner
und
Seite.
Und man kann es, natürlich, ich habe dieses schon gehört, dass das gibt. Man kann es auch auslagern, genau.
Ja, genau. Aber wie gesagt, es ist ein voller spannendes und wichtiges Thema, gerade bei so komplexen Weinen, dass sie eben nicht nur jung getrunken werden, sondern auch reifer, was auch immer. Da haben wir schon mehrere Folgen aufgenommen. Hört euch die gerne mal an, damit ihr am neuesten Stand seid und auf dem Wissen, dass wir da jetzt weiter plaudern können und dass das versteht. Was ich aber nie verstanden habe als Sommelier, also mir ist das schon bewusst, dass ein Boden, der vielfältig ist, der aufgelockert ist, was auch immer, der Humusschicht hat oder belebt ist, dass das definitiv Sinn macht und was das bringt. Was ich aber nie so ganz verstanden habe, ist, was wirklich so der Einfluss vom Boden jetzt direkt zur Rebe oder an den Wein dann schlussendlich hat. Ich meine, mir ist schon klar, dass die verschiedenen Böden, wie zum Beispiel ein schwerer Lehmboden, ganz was anderes ist wie ein Löss oder wie ein Kalk oder wie ein Urgesteinsboden. Aber eher so von dieser Weingutseite her habe ich das nie verstanden. Ich habe das geschmacklich vielleicht schon verstanden und vielleicht, dass es irgendwas mit Wasser, Speicher und so irgendwie was zu tun hat. Aber ich habe mir da sogar dieses Vineyards Rocks and Soils Buch gekauft und ich habe dann noch, das ist ein englisches Buch und ich habe dann nach kurzer Zeit sogar das Buch weggelegt, weil es mir zu kompliziert war. Vielleicht können wir mehr in diese Thematik einsteigen, damit wir Sommeliers und Sommeliern das ein bisschen mehr verstehen, was für einen Einfluss der Boden überhaupt hat.
Also ich finde, jeder, was daheim ein bisschen gartelt und mit dem Boden ein bisschen mehr macht, sieht natürlich auch, dass nicht überall das alles gleich ist. Ob es jetzt ein steiniger Boden ist oder wie du schon gesagt hast, ein bindigerer, ein schwererer Boden, der speichert natürlich auch gut Wasser oder leichterer Löss oder in unserem Fall, wo das Kalk in den Lössböden und in den Kalkkonglomeratgestein drinnen ist. Und also ich sage jetzt einmal vom Fühlen her, so wie es ja jeder, der was ein bisschen sich mit dem Ganzen beschäftigt draußen in seinem eigenen Garten, vom Fühlen her sieht man ja schon die verschiedensten Bestandteile. Und wenn man es dann zerlegt, kann man ja jeden Boden analysieren. Jeder Boden hat andere inneren Werte, sage ich mal. Mhm. Wie beim Wein. Einer hat mehr Säure, einer weniger Säure, einer hat mehr Extrakt, der andere weniger und, und. Und so ist es auch beim Boden. Der hat auch Unterschied. Da gibt es so viele Parameter, die sind wirklich enorm. Und die Pflanze hat natürlich das dann zur Verfügung, das im Boden vorhanden ist. Und die Rebe tut sich natürlich tendenziell auf kargen Böden schwerer. Und diese Forderung der schweren, also dieser mageren Böden, dass die so sehr gefordert wird, bringt natürlich dann bessere Qualitäten. Weil jede Pflanze, die in Schraffenland lebt, also einen super versorgten Boden mit super tollen, wo alle Nährstoffe toll vorhanden sind, dann wirst du sicher ein schönes Ergebnis haben am Blatt. Für eine Weinlaube natürlich toll, wird viel Ertrag bringen, große Trauben, große Beeren, aber das wird nie der sensationelle Wein werden. Und jede Rebe, die gefordert wird, bringt dann immer mehr Geschmacksstoffe und hat natürlich dann auch weniger Wasser in der Beere, das was am Ende des Tages sicher ein Thema ist, aber das Wasser ist ja nicht nur das einzige. Mhm. Aber wie gesagt, es ist einfach dann nicht so konzentriert, die Inhaltsstoffe. Und das ist natürlich für jedes Produkt, das du weiterfädelst, wichtig, dass die Traube, das Obst, die Frucht einfach sehr gehaltvoll ist.
Mhm. Also die Rebe sozusagen auch in eine kleine Stresssituation, dass sie dann besser damit umgehen kann oder einfach kräftiger,
Stress
stärker
wird. Stress
hört
sich nicht so positiv an, sage
ich mal. Immunsystem, wie bei uns.
Aber die Pflanze muss gefordert werden, der Mensch muss auch gefordert werden.
Ja.
Und so sehe ich das auch. Und wenn die Pflanze gefordert ist, ist halt dann die extreme, wenn wir jetzt gerade Stress gesagt haben, extreme Stresssituationen sind natürlich nicht. optimal, aber wenn die Pflanze vital und fit ist, und da kommt es wirklich auf die Fitness drauf an, und das sieht man, Personen, die sehr fit sind, kommen meistens anders durch den Winter als andere. Und so ist es auch bei der Rebe durch Trockenzeiten. Und da kommt natürlich auch wieder auf den Boden drauf an, wie bewirtschaftet ihn, hat er gute Humusversorgung, arbeite mit Kompost, mit Mist, dass er einfach das, und da kommt natürlich, kommen wir zurück auf dem, was wir vor einigen Jahren gemacht haben, das, was dann drüber wächst, das, was man dann auch sieht, diese Begrünungen, diese Pflanzen, die natürlich auch jede andere Aufgabe erfüllt und natürlich dann auch das Leben dazu. Das Leben, was von den kleinen Insekten, Käfern, ober- und unterirdisch ist, viele Mikroorganismen, die man gar nicht sieht, und das macht es eben dann fit. Mhm. Einen fitten Boden, eine fitte Pflanze, und der Mensch kann das eigentlich nur optimal begleiten und pflegen und hegen. Und da kommen wir natürlich dann zum dritten Punkt, was natürlich auch das zum Geschmack, zur Weinwertung gehört, dass wir zu dem kommen, der Mensch, der Winzer. Und wenn der das perfekt pflegt, dann und dann nur die Trauben toll und schonend verarbeitet im Keller und dem Wein die Zeit gibt, die er braucht. Und ich sage auch, jeder, der was schon einige Jahre Wein macht, der weiß, wie seine Reben sind, wie seine Weine sich entwickeln. Und da muss man einfach dann sagen, ja, ich gebe dem Wein die Zeit und natürlich möchte jeder verkaufen, aber da muss man dann sagen, den Mumm haben. Und es ist in jedem Betrieb das Risiko, das wirtschaftliche dazu gehört, der sagt, das hebe ich mir auf. Mhm. Und das gibt es halt später. Mhm. Oder wenn es noch nicht perfekt ist, auch wenn es jedes Jahr circa ein halbes Jahr braucht, dann ist es halt einmal 7 Monate. Mhm.
Du hast einen Punkt angesprochen, der mir sehr wichtig ist, wo man schon immer wieder hört, der Boden und aber gar nicht aber der Winzer oder die Winzerin und der Boden, also gemeinsam, weil das ist ja, wie du sagst, wichtig, man muss es ja irgendwie hegen, pflegen, man sagt so immer, weniger ist mehr und die Natur machen lassen und so, aber eben gerade mit diesem, was wir auch gemacht haben, wie gesagt, vor einigen Jahren, das ist oben drüber, ja, das ist mit die Pflanzen, mit den Leguminosen, man muss irgendwie vielleicht teilweise unterstützen, weil es irgendwie Trockenheit gibt oder was auch immer. Zu dem Thema Stress, ich habe das nur, weil ich das Wort, das ist einer der wenigen Wörter, die mir vom Studium noch hängen geblieben sind. das Epiotic Stress, glaube ich, hat das geheißen, irgendwie, wo man die Reben mit so minimalen Stress versetzt, irgendwie mit weniger Wasser, dass sie irgendwie kräftiger werden, so Immunsystem. Deswegen habe ich nur das Wort Stress gesagt, aber es ist vermutlich das falsche Wort dafür.
Naja, in der Fachsprache natürlich passt
es. Ja, aber da im Podcast wollen wir bleiben wir lieber, lass ich dir die Expertise.
Man soll positiv durchs Leben, ja. Man soll immer vom Stress. Ja. Weil jeder denkt dann an den eigenen.
Ja, das stimmt. Aber was mich interessiert, wir haben jetzt da schon so ein bisschen diese Boden besprochen und auch über eure Boden. Da würde mich aber vielleicht sogar, du hast 2 Weine mitgenommen, würde mich interessieren, am Objekt selbst vielleicht, dass wir das einmal verköstigen und so ein bisschen plaudern über den Einfluss. Ihr habt ja, du hast gesagt, Kalk, Konglomerat, ein bisschen Löss vielleicht noch, oder?
Doch, ja.
Ja, ist das so?
Es ist unterschiedlich, wo der Weinhang ist. Natürlich diese Ost- und Südosthänge, die damals, wie die Winter gekommen sind in Löss von der Westseite her, hat sich das natürlich hinter den Hügel abgelagert und diese Osthänge oder Südosthänge, dort sind meistens Lössanbehungen zwischen 0,5 Meter oder kann auch sehr tiefgründig bis 5-10 Meter sein, das kommt aufs Gebiet und auf die Lage drauf an. Wenn wir das Dreisental so ein bisschen durchstreifen, diese Rieden, also sollte man natürlich keiner böse sein jetzt von anderen Dreisentaler Winzer, erklären natürlich diese Rieden, wo wir zu Hause oder wo wir bewirtschaften, und wir bewirtschaften es am Haupthang und der Haupthang bewegt sich zwischen Wagram ob der Dreisen und dann gehen wir südlich über Nussdorf, Reichersdorf, Getzersdorf, Inzersdorf und da bewegen sie wir auch hauptsächlich. Und wenn man von der Donau weggeht, von Wagram ob der Dreisen, hast du ja diese Lössböden, eine sehr mächtige, tiefgründige. Und dann in nördlich von Nussdorf, wo die Lage werden wir heute auch verkosten, die Riede Hochschopf, das ist eine Riede, die wir am längsten im Weingut haben. Mit denen hat mein Urgroßvater mit dieser Riede begonnen, mit einer kleinen Terrasse, Mittlerweile bewirtschaften wir Gott sei Dank ein bisschen mehr Terrassen oben, aber es ist eine sehr spannende Riede. Dort haben wir natürlich sehr kalkreichen Löss, ist durchzogen auch mit den Gestein, aber hauptsächlich sehr kalkreicher Löss. Und dann, wenn wir dann Richtung Süden weitergehen, der Paraplyberg, der Urparaplyberg, da beginnt es eigentlich, ich meine, unter dem ganzen Berg ist das Konglomerat, nur da ist dann weniger Anwehung. Und in Reichersdorf beginnt schon eine, je nach Riede, eher im mittleren bis oberen Bereich, sehr kalkhaltige Konglomeratböden. Und dann Inzersdorf, Getzersdorf wird es sehr massiv, da dreht sich auch der Hang nach Süden. Und da sind die Winde eher vorbeigezogen und da hat sich kein Löss ablegen können. Deswegen haben wir in den Riederplätzen Graben, die wir auch verkosten, nur eine ganz dünne Auflage. Und drunter sind nur eben die Gesteinsbrocken von diesem Konglomeratgestein, gleich meistens schon noch 20 cm, halben Meter, sehr massiv. Wir haben dort auch vor 20 Jahren einmal neue Terrassen angelegt und da kommt man natürlich dann auch an die Grenzen.
Das glaube ich.
Das macht aber man merkt. Und das Konglomerat, dass wir ein bisschen vielleicht zurückkommen.
Ja.
Wir urtypisch, wenn man in der Geschichte ein paar Millionen Jahre zurückgeht, war bei uns auch die böhmische Masse, also das Urgestein, das man so von Kremstal, Wachau und den Kamptal kennt. Und wie dann in dieser Zeit war, nicht so ruhige Zeit wie jetzt, klimatisch gesehen, und wie da diese Gletscher bewegt haben und zurückgegangen sind, hat sie zu uns über die Traisen, das war ein gewaltiger Gebirgsfluss, heutzutage kennt man es eher als einen schönen kleinen Fluss, Bach möchte ich nicht sagen, das ist untertrieben, ist ein schöner Fluss, kann natürlich leider auch, so wie wir es im Vorjahr gesehen haben, ein sehr mächtiger Fluss werden, wenn ein Hochwasser ist. Und in dieser Zeit ist sehr viel Gestein von den Alpen, und das ist ein Konglomerat, das alpines Gestein, ein Kalkgestein, das von den Kalkalpen kommt. Und solche Zungen gibt es öfters von den Alpen raus, und so eine haben wir auch da im Traisental, und die hat sich über diese Masse drüber gelegt, über diese böhmische Masse, und das hat es weggeschoben, und durch das haben wir das, den Boden, das Glück des Bodens, sage ich mal, das ist schon schön, dass wir das bewirtschaften dürfen, und er bringt sehr spannende Weine einfach für uns heraus, klar.
Also man merkt auf jeden Fall, du kennst deine Gegend oder eure Gegend.
Das man muss sich damit beschäftigen.
Ja, na, absolut. Aber genau, vielleicht darf ich da oder magst du, je nachdem. Das heißt, wir verkosten den Grenadiner letzten Abend.
Also ich würde vorher mit den Jüngeren beginnen. Ja. Das ist, soll keine Wertigkeit der Weinriede sein.
Danke.
Wir verkosten den Riedplätzengraben, der ist auch schon sehr lange bei uns im Betrieb, weil unser Ort geschichtlich einmal zur Gemeinde Inzersdorf gehört hat. Das ist aber schon 70 Jahre Geschichte. Da hat sich dann, unser Ort war Multikulti, was verschiedene Funktionen betroffen hat, und das hat sich dann geregelt, dass das alles zum Nussdorf ob der Traisen gehört. Und jetzt zurück zum Plätzengraben, eine tolle Inzersdorfer Lage, ganz oben am Weinberg, also grenzt an den Wald ganz oben, geht steil in den Graben, deswegen heißt er Plätzengraben und nicht Plätzenberg. Beides ist möglich, aber Plätzengraben heißt er eben. Und dort haben wir einen sehr, sehr kargen Boden nach von diesem Konglomeratgestein. Und wo teilweise ein bisschen mehr Überlagerung ist, haben wir Grüner Veltliner angepflanzt, weil Grüner Veltliner tendenziell die Pflanze ein bisschen mehr Wasser braucht wie Riesling. Okay. Und auf den kargersten Ecken im Plätzengraben haben wir Riesling stehen. Das ist also diese zwei Sorten bewirtschaften wir dort und finde beides sehr, sehr spannend. Und eben für Grüner Veltliner ist es eine Grenzriede. Das meine ich einfach, weil es so karg ist und so zum Teil trocken. Und vom Regen her ist der Plätzengraben, obwohl wir zum Hochschopf, was jetzt in Nussdorf ist, 6 Kilometer Luftlinie getrennt sind, das was verschwindend klein ist. Aber es ist so eine Wetterscheide in Herzogenburg. Und in Inzersdorf bekommen wir meistens ein bisschen mehr Regen ab. Und das ist auf diesem Boden sehr, sehr wichtig und gut. Und es wird dann tendenziell der Regen zu Wagram ob der Traisen immer Spur weniger. Und das hat man auch in 2024 gesehen. Ein ganz kleiner Trockenstress haben wir in dieser Gegend schon gehabt, was wir aber südlicher Reichersdorf und Inzersdorf gar nicht gehabt haben, obwohl der Boden ein anderer ist, aber wir haben dort eine bessere Wasserversorgung gehabt. Und es ist alle paar Kilometer kannst du sagen, das Wetter ein bisschen anders. Oder, und da haben wir das Glück in Inzersdorf, dass einfach der Regen eine Spur mehr ist. Und durch das auch wird Lina gut funktionieren. Also man sollte nicht sagen, dass das dort überhaupt nicht mehr möglich ist oder so.
Ja.
Aber es ist einfach eben spannend.
Das, was ja auch von Kleinklima zu Kleinklima, oder sage ich anders, was ja auch anders sein kann von Kilometer zu Kilometer, ist ja nicht nur Klima, sondern ja auch
der Boden
auch.
Und oft alle Meter, also
oder Parzelle, 10,
20
oder,
Meter gleich was oder? Anderes. Ja,
und das finde ich auch spannend. Das, was ich vielleicht auch Leute, die vielleicht jetzt gerade mit dem Weinthema anfangen, nicht so vorstellen können, wie checkt man das überhaupt, was für einen Boden man wo hat? Also du hast es ja schon gesagt, mit böhmischer Masse und vielleicht irgendwie geschichtlichen Hintergrund, dass man das checkt und bald einmal weiß, okay, das ist ein Lösboden, ein Boden ist, der sich abtrocknet und diese Winde das Richtung Osten verweht. Ja,
dass wie die Winde dort zumals gewesen sind, was sie Lös gebracht haben, genau.
Genau, aber kann man das in seinem eigenen Weingarten, kann man doch irgendwelche Bohrungen, Analysen oder wie checkt man das? Wie weiß man das?
Also lerne deinen eigenen Weingarten kennen, ist auch einfach. Du siehst es ja mit der Bewirtschaftung und du kannst natürlich auch sagen, du magst Bodenprofile. Und wenn du deinen eigenen Weingarten Bodenprofile magst, dann siehst du das natürlich ganz intensiv und perfekt. Es gibt aber natürlich auch Bodenkarten, die vom Bund oder vom Land einmal gemacht worden sind. Da
okay.
kann man natürlich auch vieles nachschauen, weil diese Bodenkarten natürlich früher nicht den Sinn unbedingt, sicher habt ihr den Sinn gehabt, dass man weiß, was man wo hat und welcher Wertigkeit des Bodens. Aber die Wertigkeit, was ich gerade gesagt habe, war das Wichtige, dass man einfach, wie wertig der Boden ist, weil der ist ja dann ein gewisser Wert eingesetzt worden, wo du dann auch Steuern zahlst. Und natürlich auch wenn es jetzt um Qualität im Weinbau geht, haben es auch gewisse, wie zum Beispiel die Winzergenossenschaft Krems, hat auch die Wertigkeit, die hat sich aber gemischt mit Boden und mit Klima. Und dann ist auch das im Traubenpreis widerspiegelt worden. Und das ist, tut zumal aber hauptsächlich ganz, ganz früher wertig gewesen für die Steuern. Ne? Und dann gibt es natürlich was, coole Initiativen, was wir im Traisenberg gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir lassen eine Bodenkarte erstellen für uns, eine Geologiekarte. Und die hat eine ganz tolle Dame für uns gestaltet. Und die haben dann alle ein Raster gemacht über das Weinbaugebiet, diese Flächen, die wir vorgegeben haben. Natürlich das ganze Weinbaugebiet. Und hat alle, ich glaube, 100 Meter Probe gemacht. Ja.
Cool.
Ist analysiert worden. Und dann ist auch gemacht worden, wie alt der Boden ist auf diesem Standort und. Da gibt es eine wunderschöne Karte, dass man nicht nur sieht, welcher Boden das ist, sondern auch wie alt der Boden ist und wo der herkommt. Und das ist sehr spannend. Also das ist ein großer Schatz, dass wir das haben.
Das heißt, da kann sich auch ein Sommelier
da das... Da kann sich jeder, der was anfordert, reinlesen. Natürlich sind Bruchteile immer in unseren Broschüren drinnen. Also Bruchteile, also die wichtigste Kerninformation. Aber wenn man es ganz intensiv wissen möchte, gibt es da eine PDF-Datei, die ist mega.
Für die nächste Traisental Masterclass dann sozusagen. Die müssen wir mal machen, ja. Nein, ich finde das wirklich total interessant. Ich meine, man hört immer Boden, Boden, Boden. Ich glaube, das sind so die Wörter, die man oft verwendet. Terroir, Boden, Nachhaltigkeit. Aber wenn man sich so wirklich damit einfach einmal auseinandersetzt und wirklich einmal unterhält, ja, dann kommt erst einmal so richtig aus, was es wichtig ist oder was wichtig ist. Und deswegen finde ich es cool, dass wir da ein bisschen philosophieren. Was ich einmal gelesen habe, korrigiere mich, wenn ich da einen Blödsinn sage, dass jeder Boden so aus drei verschiedenen oder wie sagt man, jede Bodenformation irgendwie so eine bestimmte Zusammensetzung aus Wasser, Sand oder was auch immer zum Beispiel sein kann. Und das auch gar nicht so oft klar festzustellen ist das jetzt da noch ein Lehm, ist das jetzt sandig, ist das jetzt irgendwas dazwischen? Gibt ja solche Mittelstufen, oder? Kann man das, weiß nicht,
bis. Ja, das, du hast vollkommen recht, das ist einfach unsere vielfältige Natur.
Ja.
Du wirst sicher den reinsten sandigen, weil das Lös ist ja sandig, ganz ein feines Gestein. Es gibt die reinsten Lössböden, wo du sagst, wow, das ist, wenn du da reingreifst, das spürst richtig, weil das ist so weich und kommt natürlich darauf an, wie es mit Wasser gerade in dem Moment versorgt ist. Aber wenn das gerade so eine schöne, nicht zu nass ist und auch nicht zu trocken ist, ist das so richtig weich, das ist ein Wahnsinn, das zerrieselt so schön im Dings, in der Hand. Natürlich schwere Böden sind eher pickig. Und es gibt natürlich Übergangsstufen, ist ja klar, das ist nicht alles immer homogen.
Immer gleich.
Und aber natürlich auch diese Bodenschichten, wie sie sich aufgebaut haben im Laufe der Zeit, hast du überall sehr unterschiedlich und manchmal sehr klar getrennt, manchmal auch durchmischt. Das kommt jetzt immer darauf an, wie was da gerade passiert ist. Ne?
Aber was wir sich gemerkt haben von der Schulzeit, wie war das mit der Feldspat, Quarz und Glimmer? Die drei vergesse ich nicht mehr. Das sind ja die drei, was gefühlt in jedem Gestein irgendwie drinnen ist. Also wenn es vom Gast nicht wisst, über was für Bodenformation ihr reden müsst beim Wein, dann nennt sie mal auf jeden Fall die drei.
Das sind aber drei nicht, sehr unterschiedliche.
Ja, die sind aber sicher nicht schlecht. Ach Gott, ja.
Also wenn ein Wein sehr Boden oder wenn so spezielle, markante Sachen rauskommen, dann ist am besten meistens einmal schnell einmal ein kurzes WhatsApp oder ein E-Mail oder anrufen im Winzer und dann kann er da von den anderen Weingarten so schnell ein paar Schlagwörter sagen und dann kannst du natürlich, wenn wir jetzt von der Sommelierie reden, sagen, ja genau, das ist so ein spezieller Boden, deswegen schmeckt der Wein so. Und es gibt ja Weine, die das den Herkunft nicht so tragen, aus verschiedensten Gründen, ob es da aromatisch überlagert ist oder durch andere Sachen. Da ist vielleicht nicht so wichtig, aber es gibt halt schon Weine, die das extrem transportieren. Und andere haben wir vielleicht jetzt im Glas. Ja,
genau.
Das ist die Riede Plätzengraben, was wir zuerst schon gesagt haben. Jahrgang 23 ist eigentlich ein Jungspund.
Mhm. Ich finde, in der Nase ist das ein richtiger, saftiger, grüner, gelber Apfel. Also voll knackig, frisch.
Frisch und trotzdem schon gelbfruchtig, ja, da bin ich voll bei dir.
Ja.
Hat eine schöne würzige Komponenten. Mhm.
Wobei die Würze, finde ich, da eher so eine kühle, frischere Würze ist, als wie jetzt da so eine sehr üppige, scharfe Würze.
Das auf jeden Fall, ja.
Also diese feine Kräutrigkeit ein bisschen dabei. Und entwickelt sich auch ganz gut gerade. Es hat einem gut da, dass man nicht gleich über den Wein.
Nein, es hat einem sehr gut dann. Und ich habe ja Weinflaschen mitgenommen, die was ich vor ein oder vor zwei Tagen aufgemacht habe zu Hause.
Super.
Weil das ist auch ein Thema. Nicht nur reife Zeit in der Flasche, sondern auch Weißweine können eine Karaffe benötigen. Man muss nicht unbedingt diese bauchigen, dicken Karaffen, die sind vielleicht weniger geeignet. Es gibt auch so, schauen aus wie Wasserkaraffen. Gibt es natürlich auch von den diversen Herstellern, da dürfen wir keine Werbung machen,
glaube ich. Natürlich nur von Gabriel.
Und diese Weißweinkaraffen sind natürlich auch sehr vielseitig zum Einsetzen für andere Produkte oder andere Sachen auch. Aber ich finde die Weißweinkaraffe für solche Weine, erstens einmal gut, der Wein bekommt diese Luft, einmal rüberschenken und dann kannst du dann einschenken, du musst das nicht ewig stehen lassen. Und der Wein hat einmal ein bisschen eine Luft gesehen, die ihm gut tut, zum Entwickeln im Glas. Und zweitens, wenn man das zu Hause macht und man hat Gäste, dann hast du eine neutrale Karaffe, die du am Tisch stellst und du hast ein bisschen ein Zusatzgesprächsthema, wo ich sage, jeder kann ein bisschen raten, was das sein könnte, wo das herkommen könnte. Und dann kannst du ja zum Schluss dann die schöne Weinflasche präsentieren.
Ich bin froh, dass das du nicht gemacht hast heute, weil da rede ich gerne mal manchmal an, aber nein, da finde auch, also blind verkosten, da kommst du am Boden zurück und konzentrierst dich auf den Wein einmal selbst. Gell?
Ja, nein, ich sage, das muss man jetzt nicht philosophieren und übertreiben, das sind die Leute, die das wollen und brauchen auf jeden Fall, aber ich sage, es ist ganz normal, man muss da keine Riesenphilosophie drüber machen, aber es ist wunderschön, die Leute, die gerne Wein trinken, die beschäftigen sich ja sehr stark mit dem Thema und ich sage, wenn man das blind probiert und das öfters macht, man wird da immer mehr in das Thema ein und es wird immer einfacher zum Raten, aber trotzdem ist so, muss ja nicht dann wer gewinnen oder wer genau das erraten, aber es ist einfach, wie du sagst, spannend und man schaut dann mit anderen Augen, weil es beeinflusst. Es beeinflusst, ob eine Flasche mit Kork oder Schrauber verschlossen ist, welcher Winzer, welche Etikette es ist, das beeinflusst einfach. Und wenn man das ganz neutral ins Glas kriegt, dann ist das, da siehst du es einfach mit anderen Augen. Ja,
absolut.
Und sehr neutraler, das ist ganz wichtig.
Ja. Ist das, da ist jetzt, beim Plätzengraben habt ihr ja hauptsächlich Kalk, hast du gesagt, oder?
Also beide sind Kalklagen.
Ja.
Nur dort ist halt vom Konglomerat Gestein mehr geprägt, okay, weil das sehr karger, karger Boden ist, mit wenig Humusauflage, also ganz, ganz wenig. Also nur das, der Oberboden sind 20 cm, das ist nicht viel. Und das ist eben ganz wenig Löss, ein bisschen mehr Lehm, also ein bisschen gar nicht so ein leichterer Boden. Mit diesem Konglomeratgestein schon gemischt im Oberboden und drunter noch die 20 cm dann und dann noch einen halben Meter, da sind sie ja dann, ich möchte nicht sagen Felsen, aber es sind Brocken, die was du in der Hand bringst, bis 2 Tonnen. Also wir haben immer da das ein bisschen neu gestaltet haben vor 20 Jahren an Weingarten, haben wir da schon gesehen, dass das nicht so ein mächtiger Boden ist, aber für den Wein perfekt. Mhm. Und der Baggerfahrer, das ist ein Rieslingboden, hat er immer gesagt. Ein
Rieslingboden. Okay. Was ich also spannend finde, beim Kalk, ich meine, man kennt es ja von anderen Gebieten, sage ich jetzt einmal, ja, also ganz typisch natürlich Champagne oder Burgund oder was auch immer, in Sherry, die Albarizzaböden und was auch immer, dass die so kühl schmecken in dem Wein dann, also dass die, diese kühle Stilistik hervorbringt, was ich finde ja auch bei dem oder allgemein bei deinen oder Dreisnaller Weine oft gut widerspiegelt. Ist es so, zum Beispiel, ich kenne es beim Schieferboden, der irgendwie so eine Wärme oder andere Böden, die strahlen irgendwie so eine Wärme aus. Es ist auch, weil es diese Wärme vielleicht nicht so abstreuen oder also absorbieren oder ist es vermutlich auch mit dem.
Also oder man muss sagen, der Geschmack natürlich, dass der Kalk vom Boden her, hast du eher Trauben, die dann tendenziell ein bisschen eine höhere Säure haben, ja. Säure macht natürlich Frische und Kühle auch, das ist richtig, aber der Kalk einfach von der Zusammensetzung bringt das auch mit. Und ja, diese Frische einfach dem Wein, also muss sagen, da haben wir jetzt im Glas haben wir jetzt schon einen Wein, der was mit sehr reifen Trauben produziert worden ist. Wir zielen aber nie so eine riesen Opulenz an, dass wir sagen, wir brauchen 14%. Bei uns in die Lagenweine bewegen wir sich, also das ist unser Top-Bereich, da bewegen wir sich zwischen 12,5, wenn es funktioniert, aber es ist nicht mit Gewalt, dass man sagt, man muss unbedingt einen 12,5er Wein machen. Meistens um die 13, kann auch 13,5 haben. In dem Bereich bewegen wir sich da. Aber wenn du das blind verkostest, würdest du oft glauben, der Wein hat ein Volumensprozent weniger, weil er einfach so elegant, so leichtfüßig rüberkommt, aber trotzdem, wenn das Luft bekommt und Zeit bekommt, trotzdem eine schöne Dichte auch mitbringt, aber trotzdem hast du immer einen tollen Trinkfluss. Und dieser Trinkfluss wird natürlich, ist ein Säure, auch von leichten Gerbstoff vielleicht oft getragen, und das macht einfach Spaß, ja.
So wie der Wein, muss ich sagen. Also trotz des sehr jungen Alters für den Lagenwein Plätzengraben, finde ich, macht der schon sehr Spaß.
Und ich möchte da nie irgendwas schön oder schlecht reden, dass jetzt Weine, die was ist, und Weißweine, spreche jetzt hauptsächlich an, was 14 Volumensprozent haben und sehr, sehr schöne, extraktreiche Weine sind. Jeder Wein hat seine Berechtigung und wenn man allein nicht sagt, nur Speisenbegleiter, hat der eine zu dem Vorteile, der andere zu dem. Wir haben jetzt erst vor 2 Tagen ein Degustationsmenü gehabt und es ist total spannend, was oft gut passt. Und manchmal passt auch beides. Das ist dann Geschmackssache.
Absolut, ja. Das sind alles subjektive Themen. Das nächste Thema, was fast unweigerlich ist, da drum rumzukommen bei dem Thema. Ich mache jetzt dazu, glaube ich, naja, wir haben es schon öfters besprochen, aber jetzt einmal intensiver die Büchse der Pandora auf im Weinbereich. Das Rabbit Hole der modernen Zeit, Mineralik, Mineralität. Ich bin gespannt.
Seit da Mineralien im Wein ist, oder?
Hast du da Mineralien eingemischt? ja, ich finde das Thema irgendwie sehr spannend. Also es gibt ja Leute, die sagen, absolut. Und dann gibt es Leute, die sagen, das ist ein Stil vom Wein, der was einfach trockener, säurebetonter ist, wo man meint, dann ein Mineralik rauszuschmecken, was auch immer. Was sagst du zu Mineralität. Erstens, wie sagst du das Wort und gibt es das in deinen Weinen?
Also von Mineralik spricht man auf jeden Fall.
Ja.
Mineralik ist, sage ich mal, für einen Laien aber schwierig zu verstehen.
Ja.
Und durch das wir heute eigentlich schon sehr viel erklärt haben und wenn man das dann ein bisschen zusammenfasst, Mineralik ist tendenziell dort mehr natürlich, wo Gesteinsboden ist. Das ist fix. Und Löss ist auch ein Gestein, ein sehr kleines Gestein. Das heißt, Lössboden kann genauso mineralisch schmecken. Nur weil natürlich das durch Dichte und Üppigkeit versteckt wird, weniger. Ist dann ein Ausbaustil. Und ich wollte jetzt dann noch dazu sagen, zur Mineralik, eben dieser Ausbaustil, dieser Gesteinsboden. Und man kann es schmecken und man kann es auch riechen.
Mhm.
Aber es muss nicht immer beides in einem Wein sein.
Das finde ich auch, ja.
Also es gibt Weine, die haben Noten, die gehen so in Feuersteinrichtung. Das, was man sehr stark auch mit Mineralik verbindet. Und, oder so eine kühle Würze vielleicht. Und dann natürlich hauptsächlich ist Mineralik eigentlich am Gaumen anzusprechen. Und wenn es dann so einen richtig schönen Zug hat, Säure ist natürlich auch immer ein Thema. Und da kommen wir natürlich, und deswegen Gesteinsboden, weil die Kargheit des Bodens trägt am meisten diesen Geschmack dieser Mineralität.
Mhm. Also ich bin auch ein großer Fan von nicht von dem Wort, sondern auch natürlich von dem Thema. Also ich bin auch davon überzeugt, dass es schmeckbar ist oder dass es das gibt, dass man darüber sprechen sollte, auch, dass das einen Einfluss hat. Ich finde aber auch eher, wie du sagst, dass das definitiv einen Einfluss hat, wie der Wein ausgebaut ist. Natürlich, dass dieses verstärktes Geschmacksbild, wenn man jetzt einen trockenen, sehr frischen, säurebetonten Wein hat, dass man das auch so ein bisschen steuern kann in die Richtung, dass es mineralisch schmecken kann, also steuern.
Ja, trockener Wein, wenn wir jetzt schon von dieser süßen Gradation ein bisschen reden,
ja.
Ein trockener Wein ist das natürlich besser spürbar.
Ja.
Jede, ob es jetzt Aromatik ist oder Süße ist, versteckt, also überlagert einfach.
Ja.
Und das sind eben so Faktoren, Steuern hört sich immer auch blöd an, aber wenn ein Wein trocken ausgebaut ist, ist es einfach mehr spürbar. Da muss es, egal ob leicht oder kräftig ist, das ist dann, aber wie gesagt, Aromatik und Süße versteckt einfach vieles.
Ja, voll. Aber das ist das, was ich immer meine, wenn wir im Podcast reden über der Wein riecht oder schmeckt cremig. Also das zum Beispiel, ich finde auch, dass so Mineralik in unterschiedlicher Form sie präsentieren kann. Also ich finde, da war das eher mehr so eine frische, salzige, prickelnde Mineralik. Also prickelnd, so eher frischer, salziger, so in die Richtung.
Also ich glaube, tänzeln.
Oder tänzeln, ja, find ich auch gut.
Ich schreibe es ganz
gut. Find ich gut. Siehst du, solltest du Sommelier werden.
Statt nein, also. Das passt, mir gefällt das. Also wir haben das auch vor ein paar Tagen erst besprochen, es gibt nicht viele falsche Wörter.
Ja.
Es gibt natürlich eine Weinsprache, das ist richtig, aber das persönliche Empfinden, jeder sieht es oder jeder vergleicht es mit anderen Begriffen, die er da tagtäglich oder für sich selbst braucht. Und da gibt es nichts Verkehrtes.
Ja. Ja, voll. Ja, und es gibt dann, finde ich, auch so eine cremige Mineralik. Also ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, dieses cremige Mineralische, aber wenn das so texturmäßig so ist, wie wenn du nicht an einen Urgesteinsboden schlägst, sondern wie wenn du, ich weiß es nicht. Also wenn ich gefühlt so Weine von Lössböden, so wenn ich in Richtung mehr schon Kamptal, Wagram bin, dann habe ich mehr so nicht diese tänzelnde Mineralik, sondern mehr dieses die cremige Veltliner-Stilistik.
Mhm.
Ich meine, vielleicht ist es auch klimabedingt, die 1, 2, 3 Grad wärmer und vielleicht sogar ein bisschen Ausbaustil kann natürlich auch alles sein.
Extrakt natürlich spielt da eine Rolle. Und es kommt natürlich tendenziell mit höherer Reife. Dann längerer Hefekontakt. Die Weine, die es länger auf der Gäre, also die länger auf der Hefe lagern, die was von der Gärung überbleibt. Und durch das kriegst du mehr Textur, mehr Cremigkeit. Mit der spielen wir natürlich auch im Traisental, dass du einfach ein bisschen Fülle dazu bekommst. Und Also am liebsten und am coolsten wäre es ja, wenn du das mit der Hefe abfüllen könntest. Aber da sind halt die Weine leider nicht so stabil. Aber natürlich in der Naturweinszene ist das gang und gäbe. Und es bringt dann natürlich auch noch eine Geschmacksebene dazu. Aber natürlich diese Klarheit, wie sie wir in diesen Weinen haben, die ohne Hefe abgefüllt werden, zeigt natürlich auch den Terroir-Gedanken mehr. Aber natürlich die Lagerung, die wir jetzt angesprochen haben, und wenn ein Wein nur wie Jungweine nur ein, zwei Monate auf der Hefe liegen im Edelstahltank meistens, bekommst du nicht so eine Vielschichtigkeit und Cremigkeit. Die Cremigkeit, die unterstützt, da reden wir jetzt nicht für Weine, die überlagert sind von Cremigkeit, weniger mit als ein Wein, der was ein halbes oder wie unsere Lagenweine, also mindestens 10 Monate bis fast ein Jahr, je nach Jahrgang. Ich habe selber einen Betrieb schon mal gehabt, da war ich mit einem Wein, der hat gute Ansätze gehabt, der war mir einfach nur zu jung. Und einmal war es, der hat sogar bis in August die Gärung gemacht, also fast, ja, war 10 Monate Gärung, das ist nicht normal, aber es war lustig. Ich strebe es auch nicht an, aber wenn es gut ausgeht, hat man Glück gehabt. Umso länger, umso mehr kann passieren. Aber jetzt reden wir nur von der Lagerung auf der Hefe nach der Gärung. Und das ist, finde ich, mindestens für solche Weine mindestens 10 Monate, also Voraussetzung, das ist einfach sehr gut. Man kann das natürlich auch in Schwebe halten, da reden die Winzer meistens von Batonage oder Hefe aufrühren. Ist eine, je nach Philosophie, manche machen das mehr, manche weniger, manche gar nicht. Wir in unserem Betrieb machen das ein bisschen anders vielleicht, oder anders, wir machen das einfach so, wir schauen oder tendenziell haben wir eine Gärung, die 1 bis 2 Monate dauert. Da sind wir mit der Vollhefe eigentlich schon sehr lang in Kontakt und die Hefe bleibt natürlich durch die Gärung, dass die Kohlensäure aufsteigt, immer in Bewegung. Das heißt, der Wein hat einen natürlichen Schutz vor Oxidation, weil solange Hefe dabei ist, die Hefe schon macht uns den Schutz. Und natürlich setzt sie die Hefe nach der Gärung dann ab und durch das machen manche dann die Batonage und rühren das. Und wir haben eigentlich das, durch das, dass wir 2 Monate Gärung machen, für uns ist das dann genug und lassen das, ziehen das dann einmal um und dann liegt es auf der Feinhefe und wir rühren dann nicht mehr. Das, für unseren Weinstil gefällt uns das nicht. Aber das ist dann Philosophiegeschichte und die Weinwertung. Da hat jeder seinen Spielraum. Aber uns zum Beispiel gefällt es dann nicht, wenn das dann zu viel gerührt wird, weil das einfach dann vielleicht zu üppig wird oder diese Salzigkeit am Gaumen nicht mehr so. Salzigkeit ist zum Beispiel am Gaumen auch eine mineralische Abonnente.
Die habe ich jetzt gar angesprochen. Ja, bin gespannt, ob der das hat. Also jetzt da den.
Wir haben jetzt dann, wie wir am Anfang schon gesprochen haben, den Hochschopf, den wir im Betrieb eben schon seit Anfang an dabei haben. Deswegen auch für mich eine, also Lieblingslage würde ich nicht sagen, weil jede Lage, die wir vermarkten, hat einen ganz hohen Stellwert bei mir.
So wie bei den Kindern, mit alle gern.
Mit alle gern, genau. Der eine ist halt ein bisschen schlimmer, der andere ist halt so. Das gehört dazu, aber das ist jetzt da keine Wertung. Und eben wie gesagt, der Hochschopf. Und die Reben sind dort auch schon sehr alt, so um die 70 Jahre plus minus. Wir haben natürlich jung gesetzte Terrassen auch von den letzten Jahren. Da wird sich wahrscheinlich das Urenkel gefreien. Aber man muss halt immer ein bisschen um- oder neu strukturieren, weil ewig gibt es auch keine Weinreben. Also die werden auch nicht ewig alt werden. Hat aber diese 70-Jährigen werden wir so lange wie möglich gesund und vital halten. Ja. Und das ist in diesem Wein. Und
das ist natürlich auch ein Thema. Ne?
Jahrgang 22, wir sind jetzt ein Jahrgang älter.
Älter, ja.
Auch und da finde ich genauso, sind wir am selben Stadion, auch noch am Beginn seiner Reife.
Ja, das ist natürlich auch ein Thema, die Alter der Reben bei verschiedenen Böden. Ne? Das ist ja ein Thema. Also was ich mir auch noch gemerkt habe, irgendwie, was du gesagt hast, dass sie die Reben schwer tun bei Urgesteins oder bei massiven Böden, ja, und die dann mit der Spitze das sogar spalten können teilweise, die kräftigen Böden. Wahnsinn.
Von Wurzelkraft haben wir noch gar nicht geredet, genau.
Oder? Wahnsinn.
Also Wurzeln, je nach Pflanze, haben eine der größten Sprengkräfte. Ja? Da kannst du mit Dynamit anhalten. Also ja, man sollte nicht glauben, wie gewisse Pflanzen sie durchbohren. Ne? Also natürlich haben wir Lebewesen im Boden, die das gut kennen, den Boden lockern, Gott sei Dank, weil der Mensch ruiniert oft nicht so viel. Und zurück zu die, also jeder kennt es von Bäumen, wo es jeder ungern hat, dass die Straßen sich aufplattelt. Aber auch jede andere Pflanze und eine Weinrebe wurzelt ja bekanntlich sehr tief und sehr weit. Und ich habe mir da selber einmal, das war in meiner, vor meiner Anfangszeit, das ist auch schon ein paar Jahre her, und da war ich bei so einer Wurzelausgrabung von einem Weinstock dabei in Gols und das war extrem spannend, wie sie eine Weinrebe durch den Weingarten schlängelt. Also das ist ja wirklich spannend. Man sollte glauben, ja, das wächst aber habe ich über gleich. Nein, das ist nicht so der Fall. Man sieht Trocken- und Nassphasen. Nassphasen geht die Pflanzen, also die Rebe ist ja nicht eine Pfahlwurzel unbedingt. Bewegt sie dann wieder nach oben oder also man darf sich das nur geringfügig vorstellen, aber man sieht es mit freiem Auge. Geht wieder nach oben, wieder nach unten. In Trockenphasen natürlich tendenziell geht es wieder nach unten. Es ist aber immer in die Entwicklungsphase der Rebe. Wie sie oben wächst, wächst sie dann auch nach unten. Das ist auch eine längere Zeitspanne, muss man da betrachten. Und da haben wir sich ja den alten Weingarten angeschaut. Und man sieht es auch in der Fahrgasse, wo die Fahrspur des Traktors ist, dass sich die Rebe dort anders verhaltet wie auf einem lockeren Boden. Das ist spannend gewesen, extrem spannend. Ja.
Ich finde ja allgemein, also bin jetzt nicht, habe keine Weingutsausbildung, keine Winzerausbildung, wie gesagt, aber ich finde das, das ist ein bisschen, was wir im International Wine Business Studium so, was dieses Thema Weingarten und so betrifft, mitgekriegt haben, total interessant und deswegen finde ich auch die Folge heute so spannend mit, auch mit den Reben und den Böden und wie das alles zusammenhängt und wie das dann schmeckt schlussendlich. Ist ja eigentlich gewaltig, wenn man sich da Gedanken macht. Was ich nie so ganz gecheckt habe oder jetzt noch nicht check, was oder wie das funktionieren kann, wenn du dann Wurzeln hast, die vermutlich auch dann schon tief wurzeln, wie kommt diese Mineralik, was wir vorher besprochen haben, denn überhaupt in den Wein? Also ich weiß, dass diese Nährstoffe und Wasser mit Xylem und Phloem, wie das Kasten hat, irgendwie transportiert wird. Aber diese Mineralik, wird die dann durchs Wasser aufgenommen oder ist das schon gespeichelt in der Rebe? Oder wie kann
man sich das... Wie jede Pflanze natürlich nimmt die Umgebung des Wassers, weil das Wasser ja zum Leben braucht. Und da gehen die gelösten, frei verfügbaren, also es gibt auch fixierte Nährstoffe, nimmt die Pflanzen dann mit auf. Mhm. Ja, wenn du die unterschiedlichen Wasser analysierst, hast du ja die unterschiedlichsten Inhaltsstoffe. Ja. Und natürlich, das Wasser ist das Lösungsmittel und auch das Lebenselixier.
Genau. Ja. Ich finde das urspannend, wie das dann so schmecken kann. Ja. Ich meine, auch natürlich mit der Aromatik, wo dann die Nicht-Weinkenner dann immer fragen, wie kommt da jetzt der Erdbeer rein? Jetzt fragt
der Erdbeer kommt nicht vom Boden.
Ja, genau. Oder der Apfel, auch nicht. Aber jetzt fragt der Sommelier, wie kommt da jetzt die Salzigkeit rein? Ist da vielleicht beim Weinmachen ein bisschen ein Salzbacker
rein? Nein, das wird es nicht geben, weil der Wein besteht aus 100% Weintrauben.
Ja, genau.
Aber es beeinflusst ja nicht nur der Boden, wo wir jetzt gesprochen haben, es beeinflusst natürlich auch die Umgebung. Und Pflanzen nehmen ja Umgebungsgerüche mit auf und so. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass eine Begrünung zum Beispiel, was sehr duftige Blüten hat, das ist beeinflusst ja auch, aber das ist ja nur ein kurzer Zeitraum. Aber auch die gesamte Umgebung beeinflusst stark. Also, und das natürlich dann, wie so Beerenaromen, wie bei Erdbeeren hast du gerade angesprochen, es gibt ja natürlich dann die unterschiedlichsten Rebsorten und jede Rebsorte hat ein anderes Geschmacksprofil, was natürlich dann auch noch dazu kommt.
Genau, das würde mich interessieren, diese Thematik, wie kommt diese Mineralik, ja? Also kann man das mit der Frucht und alles wahnsinnig vorstellen, natürlich Rebsorten technisch und so weiter. Aber diese, ich sage mal, Salzigkeit, die was ich speziell jetzt gerade beim Betzengraben gehabt habe. Ich finde beim zweiten, also wenn wir schon beim Weinverkosten sind, da habe ich mir diese gereifte, also ausgereifte Quitte, Gelbfruchtigkeit schon mehr. Da war eher so ein bisschen saftiger beim ersten und bei dem ist schon wirklich so cool gereifte, gelbe Fruchtigkeit. Ich habe da auch ein bisschen mehr Würze, kommt mir vor. als wie beim Plätzengraben. Natürlich schon ein bisschen mehr Reife. Aber ich finde, beim ersten war das nur viel mehr spürbar, diese mineralische Salzigkeit.
Aber vom Boden?
Vom, ja.
Der Plätzengraben, wie wir zuerst schon anfangs geredet haben, hat einfach viel mehr, ist viel mehr mit Gesteinen durchzogen oder drunter nur Gestein. Und beim Hochschopf, was wir jetzt probieren, ist ein Lösboden, zwar sehr karger Lösboden mit viel Kalkgehalt. Und du merkst trotzdem diese Straffheit. Aber die Salzige natürlich vom Vorgänger weniger. Aber dafür ist einfach, wie du, dein Lieblingswort, was ich da ein bisschen mit Cremigkeit habe.
Hat nein, nicht Lieblingswort.
Nein, Lieblingswort nicht, aber er hat ein bisschen mehr Cremigkeit drinnen. Weil der Lösboden einfach schon eine Spur mehr Opulenz mitgibt.
Ja.
Klar. Und ja, das macht es aber sehr spannend, wie bei uns im Dreisende, wenn man es auf engen Raum auch sehr unterschiedliche Böden hat. Mhm. Und da kann man nicht, dann ist es auch spannend, dass du unterschiedliche Rieden extra ausbaust, dass man die unterschiedlichsten Nasen ausarbeiten kann. Das macht einfach sehr viel Spaß, ja.
Mhm.
Wie du richtig gesagt hast, das ist voll das würzige, ein bisschen Gelbfrucht ist dabei. Quitte hat man sehr, sehr gut
gefallen.
Ja. Ja, das ist ein ganz guter Begriff.
Na, taugt mir sehr, muss ich echt sagen. Vor allem, weil diese, also du hast einen Extrakt dabei, du hast eine reife Frucht dabei, aber trotzdem eine Frische am Gaumen, finde ich richtig, steckt gerade richtig gut da, muss man echt sagen.
Mhm, 22 fängt jetzt zum Schönen werden,
ja. Ja, cool, voll. Ja, ich finde dieses Bodenthema immer noch so spannend und ich glaube, dass das definitiv nicht das letzte Mal sein wird, dass wir im Podcast über das Thema sprechen, aber es war einmal sehr wichtig, glaube ich, da ein bisschen an Einblick mehr zu kriegen. Natürlich könnte man da jetzt Tage, stundenweise über das Thema reden, vor allem mit dir, Dom, weil man einfach merkt, dass dir das Thema wichtig ist. Ist es ja, ja, muss man einfach sagen.
Bei uns im Betrieb genauso. Im Verein, wo wir noch gar nicht so lange Mitglied sind, im Verein der österreichischen Traditionsweingüter, und da ist ja diese erste Lagenthematik eine ganz wichtige. Und das ist sehr schön von allen Mitgliedsbetrieben, wir haben ja da eine Blindverkostung, wie unterschiedlich das Kammtal, das Kremstal, der Wagram und auch das Dreisental, wenn man das dann nebeneinander probiert, das ist einfach mega spannend. Mhm. Mega spannend. Wir kriegen es blind, ganz wichtig, das ist so spannend.
Ja. Absolut, kann ich dir nur recht geben. Bevor dass wir die Folge der Böden sozusagen abschließen und die Folge vom Weingut Dr. Dom, würde ich dir gerne noch die bekannte Probeschluckfrage stellen. wie glaubst du, ich meine, normalerweise ist dieses Thema oder die Frage immer auf das Thema der Folge bezogen, wie das Ganze in 50 Jahren ausschaut. Mhm. Dadurch, dass aber Böden ja so langlebig sind und vermutlich sie dann nicht so viel ändern
was
wird. Was ist das überhaupt beim Boden?
Wo wir von Millionen reden schon.
Ja, wenn wir schon von Millionen reden. Vielleicht eher die Wichtigkeit vom Boden. Ich meine, natürlich ist es dann genauso wichtig, aber eher Wichtigkeit im Sinne von der Branche. Also man merkt schon, Boden wird immer wichtiger, was zumindest in der ganzen Sommelerie- und Weinbranche und was der Gast oder der Konsument immer mehr merkt. Wie glaubst du, ist das in 15 Jahren? Wird es immer mehr Thema? Oder was, wie glaubst du,
wie also ich glaube, in einem gewissen Bereich der Konsumenten wird das auch ganz wichtiger sein. Es ist ja jetzt schon so, der, was sich vernünftig und gesund ernährt, der beschäftigt sich ja, wo kommen auch meine Lebensmittel her. Und das ist beim Wein auch ganz ein starkes. Und natürlich kommt dann auch die Bewirtschaftung dazu. Ganz ein wichtiger. Und wird nur wichtiger werden. Also ich glaube eher, wie du sagst, 15 oder Millionen Jahren, egal ob vier oder zurück, die Bewirtschaftung des Menschen ist ganz wichtig, dass ich das mit Hirn mache.
Mhm.
Und sehr natürlich wie möglich.
Ja, finde ich gut. Also wir schauen jetzt da schon für die Böden der Zukunft sozusagen, für unsere Kinder und Enkelkinder, dass es dann langfristiger weiterhin Spaß macht, Wein aus Österreich oder aus dem Dreisental an Wein zum Trinken. Die letzte Frage ist ja bekanntlich immer die Frage vom Gast an mich. Also wenn du dir noch irgendeine Frage, wenn dir noch
was einfällt. Also mir fällt jetzt schon spontan eine kleine, schnelle Frage ein. Und die ist, was war für dich ein ganz spannender terroirbetonter Wein der letzten Jahre?
Terroirbetonter Wein der letzten Jahre, okay.
Also bodenbezogen, also nicht Terror, sondern...
Ja, Madan, das ist vielleicht eher ein cooles Thema. Ich habe ja schon kurz diese, wenn wir schon bei Kalk sind, Albarizzo-Böden im Schere-Gebiet. Mhm. Ich finde das so spannend. Ich bin überhaupt kein Schere-Fan, also so Fino-Schere. Mhm. Aber alles, was dann in die Richtung geht, Oloroso oder rein aus Pedro Ximenez Richtung Süß gehend, das hat eine gewisse... Das hat wirklich eine Mineralik. Also
trotz der Süße.
Du hast trotz der Süße eine Frische. Natürlich hast du diese extreme Nussigkeit an und dabei, was du bei viel Süßweine allgemein nicht hast. Aber ich finde diese Böden dort, die was natürlich auch sehr kalkhaltig sind, die haben wirklich so einen coolen Einfluss. Ich meine, allgemein sind klassisch Wein aus dieser Region, finde ich auch urspannend. Mhm. Da habe ich beim Flo, der war in der Folge dabei, bei Unchained Selections in Ips, die haben sehr viel Naturwein, Spanien, Portugal, nein, ich glaube Portugal gar nicht so, aber Inseln auch, Spanien. Und der hat mir aus der Sherry-Region an klassischen Wein, also nicht Sherry, sondern Wein serviert. Und das war richtig, richtig spannend. Also das hat eine Mineralik.
Das wäre spannend, ja. Das kenne ich noch gar nicht.
Ja, das ist echt, echt cool. Und sind wir beim Thema Kalk. Also ich finde Kalk allgemein
spannend. Und natürlich, weil du Sherry angesprochen hast, das ist halt eine Oxidation.
Ja.
Die mag man oder mag man nicht. Ich glaube, der Gaumen entwickelt sich erst hin. Weißt du, sagst, das ist nicht so der Fall.
Ja.
Also ich glaube, das ist immer ein Reifen des Gaumens. Und jeder, der was jetzt zuhört, wird sich denken, was habe ich vor 5, was habe ich vor 10, was habe ich vor 20 Jahren oder vor nur längerer Zeit gern trunken und was trinke jetzt? Also da sieht man, wie sich der Gaumen entwickelt. Und ich würde wahrscheinlich an deiner Stelle niemals nie sagen, dass du sagst einmal, so ein Sherry-Wein, zu denen kann ich mir das doch gut vorstellen. Es ist natürlich nicht unser Stil in Österreich, muss man sagen. Aber es ist, glaube ich, trotzdem eine ganz, ganz spannende Ergänzung des Weinsortiments auf der Welt.
Ja, wobei eher die Oxidation mag, also die Oloroso-Amontillado-Geschichte, aber diese Florhefe, die Fino-Sherries das ist Mandel, ich bin auch, Mandel mag ich allgemein nicht, ich mag auch zum Beispiel, jetzt bin ich so wie und fällt mir das nicht ein, eine Mandellikör, wurscht, was für Marke, mag ich nicht, vielleicht ist es das. Aber ja, wie du sagst,
ja, Sherry ist ja sehr speziell, da gebe ich dir recht. Ja.
Aber Sherry ist super, ja. Super. Oder allgemein Kalkböden. Ja, danke für die Frage und danke auch für deine Zeit. Ist immer wieder spannend, vor allem Thema Boden, Thema Kalk, Thema Traisental, richtig cool. Und ich freue mich, wenn wir vielleicht wieder in 2-3 Jahren über irgendwo was einmal sprechen könnten.
Das war also sehr gerne und ich sage auch danke, mir hat es sehr gefreut, dass wir den lustigen Vormittag da gehabt haben.
Ja, cool. Ja, vielen lieben Dank. Wir da draußen hören uns dann nächste Woche wieder mit einem ganz neuen Thema. Und bis dahin dann, ciao, servus.